Habt ihr es gemerkt, was für ein ungewöhnlicher Spannungsbogen liegt über dem Bibeltext, den ich vorgelesen habe? Er beginnt mit Katastrophen kosmischen Ausmaßes und mit Menschen, die vor Furcht und nicht wissen, was da kommen soll, vergehen. Und dann endet er mit einem grünenden Feigenbaum, dem Inbegriff paradiesischer Ruhe. Jesus hält eine Endzeitrede. Sie ist überliefert in den ersten drei Evangelien. Und unser Predigttext ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dieser Rede. Die Rede hat einen konkreten Auslöser. Die Jünger von Jesus waren begeistert über den prächtigen Tempelbau in Jerusalem. Sie haben dieses Bauwerk bestaunt, seine Steine und seinen Schmuck gelobt. Und für sie ist dieser Ort ein Hort der Sicherheit, auch für ihren eigenen Glauben. Da sind sie sich sicher. Der Tempel, das ist ein Symbol der Nähe Gottes und darauf kann man bauen. Aber Jesus kündigt die baldige Zerstörung des Tempels an. Er sagt seinen Jüngern, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Und die sind entsetzt über diese Ankündigung. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wenn selbst der Tempel zu Bruch geht, was ist denn dann überhaupt noch sicher? So fragen sie Jesus voller Erschrecken, wann wird das geschehen und was sind die Vorzeichen dafür? Die Antwort, die Jesus ihnen gibt, die enthält eine seltsame Spannung. Er nennt einerseits ganz klare Vorzeichen. Er spricht von kriegerischen Auseinandersetzungen, von Naturkatastrophen und Hungersnöten. Er kündigt staatliche Glaubensverfolgungen an und sogar tiefe Risse, die quer durch die Familie gehen. Er beschreibt seinen Jüngern ganz konkret die Zerstörung des Tempels und der Stadt Jerusalem und die ganze Not, die das für die Flüchtenden bedeutet. Und noch mehr für die, die gar nicht mehr flüchten können. Zum Beispiel kranke Menschen, Schwangere und Stillende, die gar nicht schnell genug sind zum Flüchten. Und dann steigert sich seine Rede bis hin zu Zerstörungen globalen Ausmaßes, wo die Kräfte des Himmels ins Wanken geraten und die Menschen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die kommen sollen, nicht mehr aus noch ein wissen. Bis schließlich der Menschensohn kommt, bis schließlich Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Aber alle diese Zeichen der Zeit sind gerade in zeitlicher Hinsicht nicht zu fassen. Gegen Ende seiner Rede sagt Jesus zwar, dass das alles noch in dieser Generation geschehen soll, und damit ist die Generation seiner Jünger und seiner Zuhörer gemeint, aber am Anfang der Rede mahnt er genauso deutlich: Lasst euch nicht verführen, wenn jemand sagt, die Zeit ist nahe herbeigekommen. Das Ende ist noch nicht so nahe. Und in dieser Spannung stehen die Christen bis heute. Diese Spannung von noch in dieser Generation und noch nicht so bald. Und immer wieder ist die Frage, was ist denn dann eigentlich die richtige Haltung gegenüber den Zeichen der Zeit? In unserem Predigttext wird ja tatsächlich eine Haltung genannt, und zwar eine Körperhaltung. Sehet auf und erhebet eure Häupter. Der Wochenspruch für diese zweite Adventswoche. Und dann heißt das ja wohl, Kopf hoch ist die richtige Haltung. Kopf hoch, das ist die Haltung des Glaubens. Jesus lässt keinen Zweifel darüber, was er damit meint. Kopf hoch, das soll heißen, lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht verrückt machen. Denn das hat es offensichtlich schon immer gegeben. Leute, die ihren Kopf tief versenkt haben in bestimmte Schriften und Meldungen und danach ebenso tief in ihren Kalender geschaut haben, um dann zu behaupten, jetzt ist es aber wirklich soweit. Jetzt ist die Zeit herbeigekommen. Und immer haben diese Leute reichlich Nachfolger gehabt, die sich davon in den Bann ziehen lassen haben. Ich glaube, in den 2000 Jahren Kirchengeschichte hat es keine Zeit gegeben, in denen Menschen nicht überzeugt davon waren, jetzt aber wirklich, jetzt ist es wirklich soweit, jetzt ist die Endzeit angebrochen, jetzt steht auch die Wiederkunft Jesu unmittelbar bevor. Was vorher war, ja, das war auch schlimm, aber jetzt ist es wirklich soweit. Oft hat es zu tiefen Enttäuschungen geführt, wenn sich diese Erwartungen dann doch nicht erfüllt haben. Woran lag's? Sind die Zeichen der Zeit falsch gelesen worden? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man ganz recht damit hatte, dass die Zeichen der Zeit auf ein Ende der Zeit hindeuten. Aber man hatte Unrecht damit, die Menschen damit verrückt zu machen und sie in Angst und Schrecken zu versetzen. Die Zeichen, die Jesus nennt, sind ja kein Fahrplan, nach dem man das Ende der Welt berechnen kann. Sie sind Zeichen, die unsere Zeit nach ihrer Qualität kennzeichnen. Die zeigen, in was für einer Welt und was für einer Zeit wir leben. Sie sind eigentlich auch gar keine besonderen Zeichen, sondern es sind die altbekannten Zeichen von Gewalt und Unrecht und den Folgen, die sie hervorbringen. Die Zeichen der Zeit, die gehören zu dieser Welt. Sie zeigen uns, in was für einer Welt wir leben. Aber weil es die Zeichen dieser Welt sind, darum lässt sich das Kommen von Gottes neuer Welt daran nicht berechnen. Es bringt uns auch gar nichts, wenn wir ständig danach schauen, welche Stunde die Weltuhr denn jetzt gerade geschlagen hat. Es bringt uns vor allem deshalb nichts, weil die wirklich entscheidende Stunde für diese Welt schon längst geschlagen hat. Die Zeitenwende, die ist schon längst eingetreten. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, da ist das Entscheidende für diese Welt geschehen. Etwas Entscheidenderes als das gibt es nicht. Das ist die Wende, die uns den Grund dafür gibt, aufzuheben und unsere Häupter zu erheben. Das ist unsere Erlösung. Wir haben etwas zu erwarten, das den Zeichen unserer Zeit mit letzter Entschiedenheit widerspricht. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Gelobt sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist das Bibelwort, das ich jedes Mal sage, wenn wir am Grab stehen. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Der Sieg, der ist längst errungen durch Jesus Christus. Und was bedeutet das nun für diese Zeit und für diese Welt? Es gibt Leute, die ziehen daraus die Schlussfolgerung: Wenn das so ist, dann spielt diese Welt überhaupt keine Rolle mehr. Dann ist es ja überhaupt kein Schaden, wenn diese Welt durch Krieg oder Hunger oder durch Klimakatastrophe zerstört wird. Es kommt ja eine neue, eine viel bessere. Jesus sagt: Lasst euch nicht verführen und lasst euch nicht verrückt machen. Es stimmt, wir haben mehr zu erwarten und mehr zu erhoffen als das, was diese Welt zu bieten hat. Darum besteht unsere christliche Hoffnung ja auch nicht darin, dass wir diese Welt noch irgendwie mal richtig repariert kriegen. Aber wir setzen unsere Hoffnung doch auf keinen anderen als auf den Gott, der als kleines Kind in diese Welt gekommen ist. Also misst Gott doch dieser Welt selbst einen ungefassbaren Wert zu. Diese Schöpfung und mit dieser Schöpfung auch wir selbst sind ihm so wichtig und so viel wert, dass er mitten in diese Welt und in unsere Zeit kommt. Unser Schöpfungsauftrag ist also keineswegs aufgehoben. Es ist immer noch unsere Aufgabe, dass wir diese Erde bewahren und bebauen. Nirgendwo ist uns gesagt, dass wir der alten Erde einen Tritt geben sollten. Sehet auf und erhebet eure Häupter, das bedeutet keinesfalls, wendet euch gleichgültig oder möglicherweise sogar angeekelt von dieser alten Welt ab. Gott hat sich dieser Welt liebevoll zugewandt. Nur dass wir wissen sollen, unsere Hoffnung ist größer als das, was diese Welt hervorbringen kann. Und trotzdem, die Hoffnung auf das Neue verbindet Jesus immer noch mit dem Blick auf das Alte. Er sagt: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Der Blick auf diese Welt ist bei Jesus letztlich ein ausgesprochen optimistischer. Im Alten, also in den Zeichen der Zeit, lässt sich Hoffnung für das Neue schöpfen. Wenn ihr jetzt oder nachher aus diesen beiden Kirchenfenstern rausschaut in unseren Garten, dann könnt ihr zwischen den beiden Hochbeeten unseren Feigenbaum sehen. Der macht im Moment einen ziemlich traurigen Eindruck. Kein Blatt ist mehr dran, nur so ein paar kleine, verschrumpelte Feigen noch, die nicht mehr reif geworden sind, die erinnern an einen schönen Sommer. Aber man muss nur nah genug rangehen, dann kann man sehen, dass die neuen Triebe schon da sind und sogar schon eine ganze Reihe von ganz kleinen Feigen. Ganz, ganz klein. Ich habe diesen Baum nicht ohne Grund gepflanzt, gleich als wir hierher gezogen sind. Er erinnert mich an das alttestamentliche Wort, dass ein jeder unter seinem Weinstock und Feigenbaum sitzen soll. Und das ist ein alttestamentliches Bild für Gottes Friedensreich. Ich liebe dieses Bild vom Feigenbaum im Alten Testament. Es erinnert mich immer wieder an die Hoffnung auf Gottes neue Welt. Und darum endet Jesus seine Endzeitrede mit einer Mahnung. Er sagt denen, die ihnen zuhören: Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Kopf hoch, das heißt dann also, lasst euch nicht runterziehen von den Kennzeichen dieser Zeit. Lasst euch selbst nicht davon kennzeichnen. Habt nicht Teil an dem, was diese Welt zerstört. Seid vielmehr gekennzeichnet von der neuen Welt Gottes, von der erlösten Welt, von Gottes Reich. So könnt ihr mitten in dieser Welt und Zeit leben. Ihr könnt eure christliche Verantwortung darin wahrnehmen, für andere Menschen und ausdrücklich auch für die Erde, für das Klima dieser Erde. Und ihr könnt doch weit darüber hinaus sehen, als das, was diese Welt zu bieten hat. Seht auf und erhebet eure Häupter. Ihr habt guten Grund dafür. Eure Erlösung ist nahe. Amen.